Guten Morgen. Wir beginnen heute eine kleine Predigtserie, die uns bis zu Ostern ran beschäftigen wird. Und diese Predigtreihe befasst sich mit den 7 letzten Worten, die Jesus vor seinem Tod am Kreuz gesprochen hat. Bevor ein Mensch stirbt, sind die letzten Worte eigentlich immer besonders bemerkenswert. Weil angesichts des Todes ein Mensch aufhört, über Nebensächlichkeiten zu reden oder irgendwas manipulativ noch Leuten gegenüber zu sagen, sondern im Moment des Todes eines Menschen kommt so eigentlich die verdichtete Lebenserkenntnis oder das Vermächtnis eines Menschen, was er anderen Menschen unbedingt weitergeben möchte, zum Ausdruck. Und wie gesagt, wir beschäftigen uns eben mit den 7 letzten Worten, die Jesus vor seinem Tod am Kreuz gesprochen hat. Und wir fragen uns, was haben diese Worte für die Menschen damals für eine Bedeutung gehabt und was haben diese Worte für uns heute für eine Bedeutung? Gehen wir kurz rein in diese Situation damals. Es ist an einem Freitag, so ungefähr gegen 9 Uhr. Und durch Jerusalem, durch diese Stadt, schiebt sich eine riesige Menschenmenge durch diese engen Gassen hindurch. Und sie schiebt 3 Personen vor sich her, 3 Männer. Und jeder dieser Männer hat einen schweren Holzbalken auf der Schulter. Es sind Verurteilte, Verbrecher. Und das Ziel dieser ganzen Menschenmenge und das Ziel dieser 3 Leute ist eine Erhebung draußen vor den Toren von Jerusalem, die so in etwa an einen Schädel erinnert. Eine Person von diesen 3 ist Jesus. Jesus ist zu diesem Zeitpunkt schon mehr als 24 Stunden auf den Beinen, ununterbrochen, ohne Schlaf. Am Abend vorher hat er mit seinen engsten Freunden, mit den 12 Jüngern, so nennen wir sie, das Passafest gefeiert, einen hohen jüdischen Feiertag. Und er hat da das, wir kennen es als Abendmahl, eingerichtet, ein Gedächtnismahl, ein Erinnerungsmahl, ein Erinnerungszeichen an das, was gleich auf Golgatha passieren wird. Und gegen 6 Uhr früh wird Jesus durch den Verrat von Judas verhaftet und vor den Hohen Rat geschleppt, dem obersten Gericht der Juden damals in Jerusalem. Und die hohen Priester und die ganzen Obersten in Jerusalem und des Volkes klagen Jesus an. Und die Diener schlagen ihn, foltern ihn, spucken ihn an. Und der Hohe Rat verurteilt Jesus zum Tod. Aber weil sie dieses Urteil selbst nicht vollstrecken können, schleppen sie Jesus vor Pilatus, den römischen Statthalter. Der findet keine Schuld an Jesus, aber die Obersten der Juden, die wiegeln das Volk so sehr auf, dass alle nur hasserfüllt brüllen, kreuzige ihn, kreuzige ihn. Und weil Herodes gerade in der Stadt ist, der König von Galiläa, in dessen Herrschaftsbereich Jesus aufgewachsen ist, schleppen sie Jesus vor Herodes. Und Herodes kann auch nicht so sehr viel mit Jesus anfangen und schickt ihn dann wieder zurück zu Pilatus. Und der Zorn des ganzen Volkes und der Zorn und die Wut der Obersten werden so massiv, dass die Obersten Pilatus letztendlich dazu bringen, gegen sein eigenes besseres Wissen, Jesus zum Tode zu verurteilen, durch Kreuzigen. Und dann gibt er Jesus seinen Soldaten und die foltern ihn nochmal, setzen ihm eine Dornenkrone auf den Kopf, schlagen da drauf und peitschen ihn aus und ziehen ihm dann seine blutgetränkten Anziehsachen, seine Kleider wieder an und dann schleppen sie ihn mit 2 anderen zusammen durch Jerusalem in diese Gegend nach Golgatha. Und dort setzt unser Predigttext ein aus Lukas 23 ab Vers 32. Zusammen mit Jesus wurden auch 2 andere Männer zur Hinrichtung geführt, 2 Verbrecher. Als sie an die Stelle kamen, die Schädel genannt wird, kreuzigten die Soldaten ihn und die 2 Verbrecher, den einen rechts und den anderen links von ihm. Jesus aber sagte, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Die Soldaten warfen das Los um seine Kleider und verteilten sie unter sich. Das Volk stand dabei und sah zu. Und die führenden Männer sagten verächtlich, anderen hat er geholfen. Soll er sich doch jetzt selbst helfen, wenn er der von Gott gesandte Messias ist, der Auserwählte. Auch die Soldaten trieben ihren Spott mit ihm. Sie traten zu ihm hin, boten ihm Weinessig an und sagten, wenn du der König der Juden bist, dann hilf dir selbst. Über seinem Kopf war eine Aufschrift angebracht. Sie lautete, dies ist der König der Juden. Einer der beiden Verbrecher, die mit ihm am Kreuz hingen, höhnte, du bist doch der Messias oder nicht? Dann hilf dir selbst und hilf auch uns. Aber der andere wies ihn zurecht. Fürchtest du Gott auch jetzt noch nicht, wo du doch ebenso schlimm bestraft worden bist wie dieser Mann und wie ich, sagte er zu ihm. Dabei werden wir zu Recht bestraft. Wir bekommen den Lohn für das, was wir getan haben. Er aber hat nichts Unrechtes getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft als König antrittst. Jesus antwortete ihm, ich sage dir, heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Das erste Wort von Jesus, was er am Kreuz spricht, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und da muss man sich fragen, so ein Satz in so einer Situation, wussten die Leute wirklich nicht, was sie taten? Doch, sie wussten es sehr genau. Die Obersten der Juden wussten, dass sie das Volk dazu angestachelt haben, hasserfüllt gegen Jesus zu rufen. Und sie wussten, dass sie Pilatus dazu gebracht haben, weil sie gesagt haben, wenn du diesen Mann nicht verurteilst, dann bist du das Freund des Kaisers nicht mehr. Dass sie Pilatus dadurch dazu gebracht haben, Jesus zu verurteilen, aus Angst um seine eigene Position. Und Pilatus wusste sehr genau, dass er eigentlich einen Unschuldigen dort hinrichten ließ durch die Soldaten. Und die Soldaten wussten sehr genau, was sie taten, als sie Jesus Nägel durch Hand- und Fußwurzelknochen geschlagen haben und dann durch die Hand- und Fußwurzelknochen hindurch ans Kreuz. Also kann niemand sagen, sie wussten nicht, was sie da taten. Und trotz seiner wahnsinnigen Schmerzen und trotz dieser persönlichen Beleidigung, die Jesus da erleben muss, sieht Jesus über die momentane Situation hinaus und das, was da passiert, und kann eine Perspektive einnehmen, die den Leuten in dem Moment nicht bewusst wurde. Jesus sieht, was da wirklich passiert. Er sieht, dass Menschen dort Gott ans Kreuz schlagen. Er sieht und er erlebt am eigenen Leib, dass dort die Geschöpfe den Schöpfer anklagen. Und er sieht, dass wie Satan seine ganze Wut in dem Moment an ihm selber auslässt. Und hier passiert noch mehr. Hier hängt Gott selbst am Kreuz. Aus Liebe. In der Person von diesem Menschen und gleichzeitig von diesem Gott, Jesus Christus. Der eben diese weitreichenden Konsequenzen, die die Menschen nicht sehen können, nicht auf den Menschen belässt, sondern auf sich selber nimmt. Und diese Perspektive, die können diese Menschen in dem Moment nicht einnehmen. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Ist das jetzt die Bitte und die Frage von Jesus, dass er einfach Schwamm drüber sein lässt, dass er es einfach gut sein lässt, dass er die Sünde einfach nicht zur Kenntnis nimmt? Nein, ganz im Gegenteil. Jesus bittet hier seinen Vater darum, gnädig zu handeln. Und die Konsequenzen dieses Tuns und die Konsequenzen dessen, was die Menschen eben nicht sehen können und nicht wahrnehmen können, nicht auf ihnen zu belassen, sondern auf Jesus zu legen. Andy Stanley schreibt dazu, ihr habt dieses Zitat auch in eurem Programmheft. Gnade verharmlost die Sünde nicht, um sie angenehmer zu machen. Das hat sie überhaupt nicht nötig. Gnade sieht die Sünde in ihrer vollen Tragweite und verurteilt den Menschen trotzdem nicht. Dieser Satz von Jesus, dieses Gebet, ist das Gebet um Gnade. Dass Gott gnädig handelt. Und das ist das Gebet über die Menschen, die ihm in dem Moment etwas antun, was schlimmer nicht sein kann. Sie kreuzigen einen Menschen zugrunde, zu Tode. Und sie bitten noch nicht einmal darum, dass Jesus sie gnädig ansieht. Im Gegenteil, sie freuen sich daran, dass Jesus endlich am Kreuz hängt. Und sie lassen so ihre ganze Wut und ihren ganzen Ärger und ihre ganze Aggression an Jesus aus. Und das Gebet von Jesus ist das Gebet darum, dass Gott, sein Vater, gnädig handelt. Und dieses Gebet, das gilt nicht nur den Menschen damals, das gilt nicht nur den Obersten der Juden, das gilt nicht nur Pilatus, das gilt nicht nur dem Volk und auch nicht den Soldaten, sondern das ist ein weitreichendes Gebet und es gilt jedem Menschen, weil letztendlich wir als Menschen auch nicht wissen, was wir tun. Mein Bruder ist 8 Jahre älter oder knapp 8 Jahre älter, hatte sich mal ein Auto gekauft. Damals noch, in der DDR-Zeit, ein Trabant. Dieses Auto war schon, glaube ich, 15 Jahre alt. Und trotzdem war das das Ding. Weil ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schwierig das war, damals in der DDR ein Auto zu kaufen. Da ging man nicht einfach irgendwo hin in ein Autogeschäft und sagte, ich brauche ein Auto, was so und so viel PS hat und die Farbe hat und die Ausstattung. Sondern man war froh, dass man überhaupt ein Auto hatte. Und am besten hat man gleich mit seiner Geburt eines Kindes ein Auto beantragt, weil die Wartezeit war ungefähr 25 Jahre auf so ein Ding. Und mein Bruder hat sein ganzes Geld zusammengekratzt und hat sich ein Auto gekauft, ein Trabant, und hat es dahingestellt zwischen 2 andere Autos. Und ich setze mich da rein und sehe da diesen Schlüssel hängen und drehe den Schlüssel um. Und das Auto macht einen Satz nach vorn und kracht in ein anderes Auto rein. Ich wusste schon irgendwie, was ich tat, als ich den Schlüssel umgedreht habe. Ja? Aber ich wusste nicht, was die Konsequenz davon ist. Und in dem Moment habe ich erfahren, was es bedeutet, Gnade zu erleben. Von meinem Bruder. Und wer immer Geschwister hat, weiß, wie schwierig das ist, dass Geschwister miteinander gnädig umgehen. Und so wissen wir selber im Grunde genommen auch nicht, was für eine Tragweite, was für ewige Konsequenzen unsere Handlungen manchmal haben. Da hast du irgendeine Situation erlebt und du entscheidest dich aufgrund dieser Situation, nie mehr einem Menschen so sehr zu vertrauen, wie du da vertraut hast. Oder du entscheidest dich, ab dem Moment auf jeden Fall unabhängig zu sein und dich nie mehr abhängig zu machen von einem anderen Menschen. Die Situation von damals hast du vielleicht schon längst vergessen, aber du lebst immer noch mit diesem Erbe. Und dein Umfeld erlebt, was es bedeutet, dass du kein Vertrauen schenken kannst. Und dein Umfeld erlebt, dass du immer letztendlich unabhängig bleiben musst und dich nie ganz und gar ausliefern kannst. Du lebst mit diesem Erbe und du hast in der Situation vermutlich nicht erkannt, was für weitreichende, lebenslange Konsequenzen möglicherweise diese Entscheidung hat. Oder du beschäftigst dich mit Gedanken, mit Überzeugung oder schaust dir Bilder an und das alles brennt sich so sehr in deine Seele nieder, dass ab dem Moment, wo du es tust, dein Blick und dein Verständnis von Selbstwert oder von Erfolg oder von Sexualität auf eine negative Art und Weise vorgeprägt ist. Und mit diesen Überzeugungen gehst du dann in deine Beziehung hinein und erwartest davon etwas, was dieser Prägung entspricht. Und als du dir das angesehen hast oder als du das gelesen hast, wusstest du nicht, was für weitreichende Konsequenzen dein Tun hat. Oder aus einer momentanen Situation heraus formulierst oder sagst oder schreibst du irgendwelche erniedrigenden Worte über andere. Und du hast gar nicht in der Hand, wann deine Worte den anderen erreichen und in welcher Situation, in welcher Lage er ist. Und was deine Worte im Leben dieses anderen Menschen machen. steht ihr, jeder, der einigermaßen über sich und sein Leben nachdenkt, der wird Situationen herausfinden, wo er sagen muss, ich habe nicht gewusst letztendlich, was ich tat. Und dieses Gebet von Jesus um Gnade, dieses Gebet von Jesus, dass wir die Konsequenzen unseres Tuns letztendlich nicht selber tragen müssen, das gilt uns. Und das betet er nicht nur in dem Moment, nicht nur in dem Moment am Kreuz, sondern dass wir Gnade erleben, ist so elementar wichtig, dass Jesus seitdem nicht aufgehört hat, um Gnade zu bitten. Zwei Verse aus dem Neuen Testament. Ihr habt es auch im Programmheft, aus Römer 8, Vers 34. Dort steht, Jesus Christus starb doch für sie, also für uns. Und mehr noch, er ist auferweckt worden und er sitzt an Gottes rechter Seite und tritt für uns ein. Und aus Hebräer 7, Vers 25, Jesus lebt für immer. Und das ist auch der Grund dafür, dass er alle vollkommen retten kann, die durch ihn zu Gott kommen. Er, der ewig lebt, wird nie aufhören, für sie einzutreten. Ich weiß nicht, mit was für Wünschen oder mit was für Vorstellungen du gekommen bist. Ich weiß nicht, was du meinst, was du im Moment am nötigsten hast, am dringendsten brauchst. Vielleicht ist es ein Job. Vielleicht ist es auch Urlaub vom Job. Vielleicht ist es ein Partner oder vielleicht ist es nicht mehr ein Partner. Vielleicht ist es das Empfinden, dass du endlich das Lob und die Anerkennung und die Bestätigung bekommst, die du so sehr verdienst. All das mag wirklich wichtig sein. Aber es ist nicht das Wichtigste, es ist nicht das Entscheidendste. Jesus formuliert hier als einen seiner letzten Sätze etwas, was wir alle miteinander am dringendsten brauchen. Und das ist Gnade. Und das ist so wichtig, dass Jesus seitdem nicht aufgehört hat, darum zu bitten. Jetzt, in diesem Moment, sitzt Jesus an Gottes rechter Seite und er ist mit seinem Vater im Gespräch und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Lass Gnade vor Recht ergehen. Rechne ihnen das, was sie getan haben und wo sie diese Perspektive in der Ewigkeit nicht hatten, nicht an. Und ein Unterschied zwischen einem Menschen, der in der Gnade Gottes lebt, also der Christ ist, der gerettet ist, und einem Menschen, der nicht gerettet ist, ist nicht, dass der eine keine Gnade mehr nötig hat und der andere noch Gnade nötig hat. Sondern der Unterschied ist nur, dass der eine, nämlich der Gerettete, auf Gottes Gnade eine Antwort gegeben hat, nämlich ja. Und gesagt hat, ja, ich brauche sie. Und der andere noch nicht. Und der Unterschied ist nicht der, dass Gerettete weniger Gnade nötig haben, weil sie jetzt ja besser sind. Sondern der Unterschied ist einzig und allein der, dass gerettete Menschen im Laufe ihrer geistlichen Entwicklung, je reifer sie werden als geistliche Menschen, mehr und mehr erkennen, wie sehr sie Gnade nötig haben. Wie entscheidend dieses Gebet von Jesus ist. Und einer, der das hautnah erlebt oder der dieses Verständnis hatte, war der Maler Rembrandt. Ihr seht hier ein Bild, hier dieses helle, das ist der gekreuzigte Jesus. Da gibt es noch ein paar andere Gestalten. Hier sieht man ein bisschen, hier vorne sind ein paar Gestalten, die man jetzt relativ wenig sehen kann. Und hier diese helle Gestalt in der Mitte, da hat Rembrandt sich selbst gemalt. In so einem Maler-Outfit, wie das Maler eben damals anhatten. Und er stellt damit klar, meine Entscheidung, die Dinge, die ich getan habe, die Dinge, die ich in meinem Leben entschieden habe, haben letztendlich dazu beigetragen, Jesus ans Kreuz zu bringen. Ich bin nicht besser als die Soldaten, ich bin nicht besser als das Volk, ich bin nicht besser als Pilatus und auch nicht besser als die Obersten. Ich bin einer derjenigen, die Jesus ans Kreuz gebracht haben. Einer, der dieses Gebet wahrscheinlich gehört hat, war dieser verurteilte Verbrecher, und er sieht da Jesus am Kreuz hängen. Blutend. Nach Atem ringend. Weil diese extrem ausgebreiteten Arme dazu beitragen, dass die Atemwege verkürzt werden und eingeengt werden. Man kann sich nur dadurch Erleichterung verschaffen, indem man sich an den Nägeln, die da durch die Arme getrieben wurden, wieder aufrichtet und ein bisschen besser atmen kann. Das erzeugt aber wahnsinnige Schmerzen. Das erzeugt Krämpfe, das erzeugt Fieberschübe. Also muss man es wieder lassen. Und in diesem ständigen Auf und Ab von Schmerzen und von Atemnot stirbt ein Mensch Stück für Stück mit jedem Atemzug. Und dieser Verbrecher sieht da Jesus neben sich. Und vielleicht hat er dieses Gebet von Jesus gehört, indem Jesus das nur hauchend und flüsternd gesagt hat. Herr, Jesus, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und dieser Mensch erkennt irgendwas in Jesus. Zunächst erkennt er, da hängt einer, der dieses Urteil nicht verdient hat. Da hängt ein Unschuldiger, für den es wert ist, dass man für ihn Partei ergreift. Und vor seinem Kollegen, der auf der anderen Seite hängt, ergreift er für Jesus Partei. Und dann sieht er noch mehr in Jesus. Da sieht er einen König, der kurz davor steht, seine Herrschaft aufzurichten, seine Herrschaft anzutreten. Und als sein wahrscheinlich letztes Wort, in dem Moment, bevor er stirbt, hat er den Glauben, sich an diesen sterbenden Mann da zu richten und ja, um was zu bitten. Nicht um Rettung, sondern darum, dass Jesus an ihn denkt. Dass er selbst nicht in Vergessenheit gerät. Dass irgendjemand da ist, der seinen Namen irgendwie noch im Gedächtnis hat. Und was hätte Jesus sagen können? Wieso? Wieso soll ich an dich denken? Du bekommst doch zu Recht, was du verdienst. Oder er hätte auch sagen können, hör mal, weißt du, was ich hier gerade mache? Ich trage die Schuld und die Sünde der gesamten Menschheit, aller Generationen. Ich werde gleich einen Moment erleben, wo ich von meinem Vater getrennt bin. Ey, ich kann mich jetzt beileibe nicht um dich kümmern. Was interessiert mich dein Schicksal? Ich trage das Schicksal der ganzen Welt. Er hätte auch sagen können, mal schauen, mal gucken, was sich machen lässt. Ich übernehme für nichts eine Garantie. All das sagt Jesus nicht. Sondern er sagt etwas, was weder dem entspricht, was dieser Verbrecher verdient, noch was dem entspricht, was der Verbrecher möglicherweise noch zu tun in der Lage ist, nämlich gar nichts. Dieser Mann stirbt und er kann nichts, gar nichts dazu beitragen, dass sein Leben in irgendeiner Art noch irgendwie besser ist. Und Jesus sagt ihm, weder wegen des einen noch wegen des anderen, sondern einzig und allein aufgrund von Gnade diesen Satz. Ich verspreche dir, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Du wirst in einem Bereich sein, wo du ganz und gar angenommen wirst, wo du ganz und gar akzeptiert bist, wo du ganz und gar wiederhergestellt wirst. Und das wird nicht irgendwann sein, das wird nicht möglicherweise sein, das wird nicht nach wer weiß wie einer langen Zeit sein im Totenreich oder im Fegefeuer, sondern das wird heute noch sein, in diesem Moment. Was glaubt ihr, wie dieser Mann seinem Tod begegnet ist? Wahrscheinlich wird er sich darauf gefreut haben. Und jetzt kann man sagen, ja, schön für ihn, dann ist er ja gerade noch mal gut weggekommen. Aber dann würden wir verkennen, was für eine ewige Perspektive dieser zweite Satz von Jesus hat. Du wirst mit mir im Paradies sein. Stellt euch das vor, Jesus, der Gekreuzigte, der König, kommt in die Ewigkeit, kommt in sein Reich Arm in Arm mit diesem Verbrecher. Und sein Hofstaat guckt so ein bisschen irritiert und fragt, was ist denn da los? Auf Jesus haben wir gewartet, dass er endlich seine Herrschaft antritt. aber was soll der da? Und Jesus sagt, Freunde, wisst ihr was? Den kenne ich vom Kreuz her. Und für den bin ich gestorben. Und für den habe ich mein Blut gelassen. Und deswegen darf er mit in mein Königreich kommen. Das hier ist der Erste, den ich in mein Königreich hineinbringe, einen verurteilten Verbrecher, der nichts, aber auch gar nichts wieder gut machen kann von dem, was er gemacht hat. Und versteht ihr, was das bedeutet? So wie der sein, so wie der ist, so werden alle anderen sein, die nach ihm kommen. Keiner hat es verdient, in mein Königreich zu kommen. Jeder kann einzig und allein nur aus Gnade Zugang bekommen zu meinem Königreich. Kannst du das so sehen? Kannst du dich als jemanden sehen, der für den nichts wichtiger ist, als dass er Gnade erfährt von diesem König Jesus? Vielleicht bist du mit ganz anderen Erwartungen gekommen. Vielleicht ist etwas in deinem Herzen drin, vielleicht ja, was so sehr nach Erfüllung sehnt, so sehr nach Erfüllung schreit. Wenn es wirklich wahr ist, dass ein Mensch am Ende seines Lebens die Wahrheiten weitergibt, die wirklich zählen, dann gilt dir dieser Satz: Vater, vergib ihm oder vergib ihr, denn sie haben nicht gewusst, was sie getan haben. Und dann gilt dieser zweite Satz auch dir. Ich verspreche dir, du wirst Eingang finden in mein Königreich. Vielleicht noch nicht letztendlich heute, weil der Moment deines Todes noch nicht gekommen ist. Aber du wirst Eingang finden in das Königreich dieses Königs Jesus. Nicht aufgrund dessen, was du tust. Nicht aufgrund dessen, was du nach deiner Rettung besser machst als vorher. Sondern einzig und allein deswegen, weil Jesus das sagt. Und weil mit diesem zweiten Satz die Bitte des ersten Satzes in Erfüllung geht. Vater, vergib ihm. Ja, der Vater hat vergeben. Es ist möglich, in das Königreich von Jesus hineinzukommen. Gerettet. Allein aus Gnade. Diese Botschaft gilt dir. Heute Morgen und für die neue Woche. Amen.